Und ich denke, die EPA ist das zentrale Digitalisierungsprojekt im Gesundheitswesen. Das kann ein Gamechanger werden, aber es ist ein Wurf, der unbedingt dann auch gelingen muss.
Ich fordere zwar auch als Vorsitzender vom Verband immer, dass wir keine Beta-Tester sind, aber wenn ich da mal so skeptisch drüber nachdenke, müssten wir eigentlich tatsächlich definieren, was erwarten wir, was muss die Minimalfunktion sein, damit sie uns in der Praxis zumindest nicht behindert.
Wir müssen mal anfangen, Daten wirklich richtig konsequent zu nutzen in Deutschland. Ansonsten können wir auch demnächst anfangen, meinetwegen ein Fax2-EPA-Gateway an das System anzuschließen.
Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute: die EPA und das Digitalisierungsgesetz. Zurück in die Zukunft, Teil 2.
Mit Christian Köhler, Christian Sommerbrot und Marc Hanefeld.
So, hallo ihr beiden. Unser erster Podcast in 2024. Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, sehr gut. Also ruhig mit der Familie gefeiert, bei Freunden, das klassische Raclette um 12 Uhr raus. Und weil wir jetzt große Kinder haben, sind die nicht mehr so sehr auf Feuerwerk bedacht, sodass wir dann tatsächlich eher mit einem Glas Sekt rausgestanden haben, 10 Minuten gefroren haben und dann wieder rein sind. Und ihr?
Och, eigentlich alles ganz ruhig. Bei uns nicht viel passiert, muss ich sagen. Fand ich dieses Jahr eigentlich aber auch ganz gut.
Zurück zum Thema, zurück in die Zukunft.
Wir wollten uns ja heute über die elektronische Patientenakte unterhalten. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt zum Ende des Jahres deutlich Fahrt aufgenommen hat. Da wurden zwei wegweisende Gesetze beschlossen im Bundestag am 14.12. Das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Und da fand vorher eine Plenarsitzung statt im Bundestag. Und da können wir uns ja mal anhören, was Karl Lauterbach dazu gesagt hat. Da ging es ja hauptsächlich bei den Digitalgesetzen um die Einführung der elektronischen Patientenakte. Und da hat er uns die auch so ein bisschen erklärt. Ich habe es mal zusammengeschnitten.
Der Deutsche Bundestag stimmt heute über zwei sehr wichtige Gesetze ab. Das Digitalgesetz, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Um im Bild der Digitalisierung zu bleiben, ist dies für die Digitalisierung in Deutschland und im Gesundheitssystem insgesamt ein Quantensprung. Diese Gesetze haben einen ganz konkreten Nutzen für den Patienten. Versetzen Sie sich in die Situation, Sie sind als chronisch kranker Patient bei einem Facharzt neu eingestellt, dann ist es die Regel, dass zum Zeitpunkt, wo man dem Arzt begegnet, ein Teil der Befunde nicht da ist, die Röntgenbilder nicht da sind, ein Teil der Laborwerte nicht da ist. Das ist Alltag. Wo sind diese Daten? Sie sind verteilt auf die Server der Praxen und der Krankenhäuser, wo der Patient in der Vergangenheit behandelt wurde. Sie sind einfach nicht da. Wie geht es dann weiter? Ein Teil dieser Daten wird gewonnen durch unnötige Doppeluntersuchungen. Oft findet die Behandlung aber dann auch ohne diese Daten statt. Das führt zu Fehldiagnosen, zu Behandlungsfehlern, in jedem Fall zu einer suboptimalen Therapie. Das Geld wurde ausgegeben, die Daten sind nicht da, die Behandlung ist deutlich schlechter, als sie sein könnte. Das darf nicht weiter so sein. Jetzt werden die Daten da sein, eine deutliche Verbesserung aus der Perspektive der Patienten.
Ja, so sieht es der Minister. Wir können ja kurz nochmal zusammenfassen, was in den Gesetzen drinsteht. Also das Digitalgesetz, was Karl Lauterbach auch schon gesagt hat, hat eben zum Ziel, digitale Lösungen in den Versorgungsalltag zu integrieren und die Forschungsmöglichkeiten in Deutschland zu verbessern. Konkret wird im Digitalgesetz die elektronische Patientenakte ab 2025 für alle gesetzlich Versicherten dann bereitgestellt. Wer die EPA dann nicht nutzen möchte, kann dem widersprechen. Also das ist die sogenannte Opt-out-Regelung. Der Austausch und der Nutzen von Gesundheitsdaten soll dabei vorangetrieben werden und die Versorgung gezielt unterstützt werden. Das E-Rezept soll weiterentwickelt werden, digitale Gesundheitsanwendungen noch besser für die Versorgung nutzbar gemacht werden. Die digitalen Versorgungsprozesse sollen in strukturierten Daten quasi auch in Behandlungsprogrammen zusammengefasst werden. Die Interoperabilität soll verbessert werden, die Cybersicherheit erhöht werden etc. Was denkt ihr denn, was kommt denn mit dem Digitalgesetz auf uns zu? Ich sehe so ein bisschen diesen Zeithorizont mit 2025, muss ich sagen, etwas kritisch, weil ich denke, man sollte eine gute Softwarelösung entwickeln. Das braucht eben manchmal ein bisschen Zeit, ob das dann wieder so sinnvoll ist, da solche Timelines rauszuhauen. Das haben wir ja schon beim E-Rezept gesehen, dass das nicht unbedingt für das Projekt selber förderlich ist.
Also die gesetzlichen Grundlagen sind immer ein bisschen ambitioniert. Das E-Rezept, das du besprochen hast, sollte ja eigentlich ursprünglich zum 01.01.22 eingeführt werden. Realisiert wurde es dann am 01.01.24, also 2 Jahre später. Der Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Vorgaben, Zeitvorgaben, ist, den Druck zu erhöhen. So, das ist zumindest die Lesart, Druck auf die Krankenkassen, Druck auf die KBV, Druck auf die Ärzte, Druck auf die Patienten und natürlich auch Druck auf die Industrie, die uns eben diese Praxislösungen in der Praxis programmieren muss. Und deswegen werden da sehr ambitionierte Ziele vorgegeben, die alle Beteiligten unter massiven Zugzwang setzen. Mhm. Und der Bund nimmt es in Kauf, dass lieber eine schnelle Lösung erstmal auf den Markt kommt, die das Ganze zum Laufen bringt, die dann später nachoptimiert wird, als erstmal eine wirklich vernünftige Lösung zu entwickeln, die dann Anwender überzeugt und langsam ausrollt. Der Gesetzgeber verspricht sich vom ersten Weg eine schnellere Zielerreichung.
Dann wurde das Gesundheitsdatennutzungsgesetz auch in gleicher Lesung beschlossen. Ich will es jetzt nur ganz kurz zusammenfassen. Ziel von diesem Gesetz ist, dass die Gesundheitsdaten für die Forschung einfach besser erschlossen werden können. Also eine erleichterte Nutzbarkeit von Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke. So nennt sich das konkret im Text. Da soll also eine Gesundheitsdateninfrastruktur quasi aufgebaut werden, wo mit einer dezentralen Datenhaltung und einer zentralen Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für die Nutzung von Gesundheitsdaten soll da geschaffen werden. Das ist deshalb wichtig, weil die Weiternutzung von Gesundheitsdaten heute doch an unterschiedlichen Regelungen, Datenzugang, Datenschutz etc., auch verschiedene Rechtsprechungen auf europäischer, auf Bundes-, auf Landesebene etc. zu einer etwas uneinheitlichen Rechtsauslegung immer gekommen ist und dann Datenschutzbeauftragte, Aufsichtsbehörden etc. halt da häufig nicht förderlich waren und so das Ganze relativ stark erschwert hat. Es geht jetzt halt darum, dass diese Datenhaltung besser genutzt werden kann und dann Anträge gestellt werden können, mit diesen Daten zu arbeiten, entweder jetzt für wissenschaftliche Zwecke oder auch um technische Innovationen zu entwickeln, Apps zu entwickeln, pharmazeutische Forschung zu betreiben. Es sind dann ja Big Data, nennt sich das. Das sind ja ganz riesige Datenmengen, die dann strukturiert vorliegen. Und Patienten können eben der Datennutzung widersprechen, indem sie quasi das Opt-out-Verfahren wählen. Also quasi ja einfach sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten da in anonymisierter Form bereitgestellt werden. So viel Text von mir. Was ist denn überhaupt eine elektronische Patientenakte genau? Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen?
Marc, das ist deine Stunde. Du bist der Einzige von uns, der eine gesehen hat.
Genau.
Ja, tatsächlich haben wir eine. Das ist eine Mitarbeiterin von mir, die eine aufgestellt hat, beziehungsweise erstellt hat. Und im Grunde ist es so, dass es eine Verbindung ist zwischen Praxissoftware und einer App, die die Patienten von der Krankenkasse kriegen können. Und im ersten Schritt ist es ja im Moment so, dass die Patienten dann ihre Daten sehen können. Das ist der Punkt, wo ich schon Unterschiede sehe. Da können wir vielleicht gleich zu kommen. Aber im Grunde ist es so, dass die Patientenakte, die elektronische Patientenakte, ein eigener Aufrufpunkt ist in der Praxisverwaltungssoftware. Und der Patient, die Patientin muss über die Eingabe von einem Code, also von einem PIN, der von der Krankenkasse wohl vergeben wird, dann Zugang verschaffen, dass man die befüllen und hineingucken kann. Und meine Kritik daran ist eigentlich, wenn ich damit schon mal anfangen darf, dass...
Feel free.
Ja, auch aus.
Ja, ich kann mich da auch nicht zurückhalten. Damit fängt es an. Diese Lösungen müssen funktionieren und sie dürfen nicht mehr Arbeit machen. Wir reden die ganze Zeit davon, dass wir uns entbürokratisieren müssen, dass wir weniger Bürokratie haben. Das, was ich bis jetzt sehe, ist mehr Bürokratie, weil das kann ich auch vergleichen mit unserer Praxissoftware, die auch eine Patienten-App hat. Das heißt, da ist schon im Grunde so etwas, zumindest auf der Schnittstelle Patient, so etwas wie eine elektronische Patientenakte vorhanden. Und da kann ich einfach nur das, was ich sowieso eingebe, was weiß ich, Diagnosen, Dokumente in die Patientenakte, Laborwerte und so weiter, Sachen, die sowieso existieren, die kann ich mit einem Filter einstellen bei uns und das kann der Patient sehen. Andere Dinge nicht, also subjektive Einträge von mir zum Beispiel. Das ist ja auch nicht immer sinnvoll. Und in der digitalen Patientenakte muss ich es aktiv befüllen. Und wenn ich dann höre, dass man auch insbesondere auch dazu verpflichtet sein soll, dass man das tut, bedeutet das ja automatisch mehr Arbeit. Und ich glaube, so darf es nicht kommen. Da müssen wir schon auch alle dran arbeiten, dass diese Dinge automatisiert werden. Denn auch diese Daten liegen ja sowieso vor. Wieso muss man die doppelt verarbeiten mit einer menschlichen Schnittstelle, also uns oder unsere Mitarbeiter?
Das ist ja im Grunde genommen Bestätigung genau der Forderung, die die Ärzte jetzt schon seit mehreren Jahren an die Politik haben, dass wir nicht die Beta-Tester von irgendwelchen unfertigen Softwarelösungen sein wollen, sondern dass wir vernünftig programmierte Tools, die einen echten Mehrwert haben in der Patientenversorgung, die uns Bürokratie abnehmen, entlasten, dass die in die Praxen kommen, womit natürlich dann auch die Begeisterung für eine elektronische Patientenakte, die aus meiner Sicht unbedingt sein muss, also das ist die Zukunft, da führt kein Weg dran vorbei. Aber wenn wir natürlich dann so Bürokratiemonster kriegen, da wird jede Zukunft so ähnlich wie der Film, mit dem wir die Folge betitelt haben.
Ja, genau. Bestimmt, ja.
Wir brauchen es unbedingt. Ne? Also ich habe es aus Dänemark gehört, dass man dort einfach reinschauen kann in die Akte, schon lange. Natürlich brauchen wir das, aber es muss halt wirklich auch gut gemacht sein. Wir dürfen auch nicht im Mittelalter bleiben, aber wenn man in die Zukunft geht, dann auch so, wie sie ist und nicht so, wie man sie sich im Mittelalter vorgestellt hat.
Nochmal so als Hintergrund, also die Deutschen gehen ja im Schnitt circa 10-mal jährlich zum Arzt, habe ich gelesen. Und da ist eine elektronische Patientenakte, also im Prinzip ist es ein digitaler Ordner in Form einer App, wo alle Daten abgespeichert werden können, die irgendwie mit Gesundheit was zu tun haben. Also der Medikationsplan, die Dauerdiagnosen, der Notfalldatensatz, Laborbefunde, Arztberichte, der Impfpass, Röntgenbilder, bis hin zum Zahnarztbonusheft. Im Prinzip kann man da alle relevanten Gesundheitsdaten ablegen und einsehen. Das Ganze soll auch durch den Versicherten selber quasi geführt werden. Also er ist quasi der Herr über diese elektronische Patientenakte und diese Austauschplattform zwischen Leistungserbringern und dem Versicherten, über die das Ganze geführt wird, wird von den Krankenkassen bereitgestellt. Wie gesagt, man hat eine Opt-out-Möglichkeit als Patient, dem zu widersprechen. Und Ziel ist dann im ersten Schritt erstmal, dass das weitestgehend von uns befüllt wird, diese EPA, mit strukturierten Daten. Strukturiert deshalb, damit sie einfach auch einer Auswertung besser zugänglich gemacht werden können. Und das sind natürlich dann schon die wesentlichen Punkte, ne? Was Marc, du auch gerade gesagt hast, ohne Nutzbarkeit brauchen wir dieses ganze System erst gar nicht aufsetzen. Ne? Ich meine, das ist die Basis einer jeden digitalen Innovation, ist, dass die Leute es einfach benutzen, weil sie einen Mehrwert davon haben, weil sie so niedrigschwellig quasi eingerichtet werden kann, dass auch jeder damit zurechtkommt, also auch jetzt in bildungsferneren Gesellschaftsschichten einfach da ein Zugang zu dieser EPA hergestellt werden kann, ohne dass man da jetzt irgendwie im Vorfeld Pins bei irgendwelchen Krankenkassen beantragt und dann Briefe erhält, wo man am besten noch mit Postident sich identifiziert oder sowas. Und es muss eben auch ein performantes System sein, dass wir einfach auch damit arbeiten können und nicht irgendwie vor der Eieruhr sitzen, ne, den halben Vormittag, weil jetzt wieder gerade was hochgeladen wird. Insofern, ich denke, wir wissen alle, wenn das Ding gut gemacht wird, dann ist es ein echter Gamechanger. Aber was du ja gerade gesagt hast, Marc, wie das so aussieht, muss da noch, um es mal positiv zu formulieren, muss da noch ein bisschen was passieren. Ja, und wir haben dann noch Zeit, 12 bis 18 Monate.
Das ist ja schon bekannt gemacht worden und man hat den Eindruck, einige haben schon nachgefragt, einige Patientinnen und Patienten. Ja. Ich habe den Luxus, dass ich dann darauf hinweisen kann, unsere Praxissoftware hat es schon besser umgesetzt als der Gesetzgeber, nehmen Sie das. Wer weiß, wie das jetzt noch wird.
Ja, wobei wir bei der Diskussion natürlich nicht vergessen dürfen, also zurück in die Zukunft, wir reisen in die Zukunft. 2025 ist noch hin und die Gematik ist ja gerade dabei, die Patientenakte umzuprogrammieren. Also das, was wir bisher in der Patientenakte gesehen haben, wo sie im Grunde genommen eine Ansammlung loser PDFs sind, die nicht vernünftig strukturiert werden, weil die Software auch jedem PDF den gleichen Namen mit einer durchgehenden Nummerierung gibt und ähnliche Spielereien. Alles das könnte theoretisch bis 2025 der Vergangenheit angehören. Also insoweit machen wir einen großen Schritt. Sie wird erst 2025 in der Umsetzung kommen und beim elektronischen Patienten, beim elektronischen Rezept war es ähnlich oder der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, dass die ersten Versionen gar nicht gingen und dann hat das Ganze an System gewonnen. Also ich würde jetzt hier nicht so grundlegend pessimistisch sein. Was wir aber deutlich machen müssen, sind unsere Forderungen, wie so eine elektronische Patientenakte auszusehen hat, dass die das bei der Programmierung berücksichtigen. Denn das ist ja letztendlich der Punkt, da sitzen halt eben viele Programmierer, die digital affin sind und selten die Perspektive von Oma Lieschen einnehmen können, die vielleicht schon mit der Benutzung eines Tastentelefons überfordert ist.
Da bin ich allerdings auch ganz zuversichtlich, muss ich sagen, weil ich da schon irgendwie so das Gefühl habe, dass in den letzten ein, zwei Jahren auch bei der Gematik da so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Also es waren ja immer, eigentlich war das so eine Elfenbeinturm-ähnliche Organisation, die da ein bisschen erratisch irgendwelche Geschichten rausgehauen haben. Aber so in den letzten ein, zwei Jahren hat da ja auch so ein bisschen ein Wechsel stattgefunden, auch dahingehend auch die Versorger, also sprich uns Ärzte, generell Versorger mit ins Boot zu holen bei technischen Entwicklungen, weil sie auch festgestellt haben, dass es einfach, dass diese Top-Down-Lösungen nicht funktionieren, sondern dass man die Endanwender natürlich mit ins Boot holen muss. Und ich denke, da stehen wir ja auch immer ganz gerne als Ansprechpartner bereit, weil ich bin lieber dann im Vorfeld ein bisschen mitbeteiligt und kann meinen Senf dazu abgeben, als dass ich dann im Nachhinein mich hinstellen muss und hier im Podcast irgendwie wieder rumschimpfe, wie die beiden Opas aus der Muppet Show. Ja.
Christian, du meinst, der Kontakt mit der Realität tut gut?
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Herr Marc, du hast ja auch letztens der Gematik da nochmal ein bisschen die Leviten gelesen vor ein paar Wochen oder Monaten.
Ja, die haben mich auch eingeladen, müssten sich das auch anhören.
Ja, ist ja auch gut so, Nein, ich meine, generell ist der Nutzen so einer EPA, man macht sich das ja immer gar nicht so klar. Es ist ja jetzt nicht einfach nur so ein Datenpool, wo man was reinfüllt, sondern aus der EPA heraus können ja auch, und das finde ich auch ganz spannend, auch Mitteilungen verschickt werden. Also wir kennen das ja von Apps auf dem Handy, die so Push-Nachrichten senden. Also das können Mitteilungen sein, das können Arzttermine sein, das können Erinnerungen an Vorsorgetermine sein. Oder auch zum Beispiel, man stelle sich mal vor, man hätte sowas schon gehabt zur Zeit, als wir die Corona-Impfungen begonnen haben, ne, und jetzt Priorisierungen durchgeführt wurden, wo man mit einer EPA zum Beispiel ganz einfach, wenn so eine Situation mal wiederkommt in der Zukunft, festlegen kann, welche Patienten jetzt eine Nachricht erhalten oder vielleicht sogar schon Impftermine erhalten. Ja, für sowas ist das natürlich wirklich, das ist das, wo ich was ich meine, wenn ich von Game Changer rede. Ja, kann externe Gesundheits-Apps Daten einbinden. Das ist schon, und für die Wissenschaft stehen medizinische Daten in Hülle und Fülle zur Verfügung, natürlich in anonymisierter Form, das muss alles funktionieren. Das ist das, wenn wir von Nutzen reden, das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Aber es muss eben, wir sagen, auch wirklich gut so programmiert sein, dass wir auch alle Spaß damit haben.
Du bist ein totaler Fanboy.
Ja.
Aber du hast ganz am Anfang was gesagt, da wollte ich nochmal zurück, Marc, du hast eine Einladung gehabt zu der zur Gematik. Das war dieses Summit, gell? In Hamburg, genau. Und kannst du da vielleicht mal ein bisschen was erzählen? Wie war denn da so die Stimmung? Wie haben die denn da auf dich reagiert, wenn du da von der Basis erzählt hast?
Also das war ja, das war nicht nur Gematik, die da saßen, sondern da waren, ich weiß nicht, 100 Leute oder sowas da aus verschiedenen Bereichen, aus dem medizinischen Bereich, aber auch aus der Industrie, die also von der Gematik eher abhängig war. Und das Thema war TIM gewesen, sprich also die Nachrichten, also diese App-Messenger.
Dieser TI-Messenger,
TI-Messenger, genau. Und dazu sollte ich eigentlich was sagen, weil das eben auch meine Praxissoftware schon kann. Und ich habe bei der Gelegenheit aber auch deutlich gemacht, dass die bisherigen Versuche, na, genau das, was du gerade gesagt hast, Christian, uns zu Beta-Testern gemacht haben, was unsere Patientenversorgungsmöglichkeiten einschränkt, was uns daran hindert, Patientenversorgung zu machen, indem wir wahnsinnige Ressourcen zum Teil reinstecken müssen, selbst wenn man technikaffin ist. Und die weniger technikaffinen sind praktisch abgehängt worden und konnten gar nicht richtig mitmachen. Und das darf nicht wieder passieren, das habe ich sehr deutlich gemacht. Und wie haben die reagiert? Ja, also ich bin da ja von jemandem eingeladen worden, der auch technikaffin ist, aber auch wirklich genau das tun will, das Andocken an uns Praktiker eben auch dort propagieren möchte. Und ich glaube, der Pressesprecher von der Gematik ist aber so ein bisschen im Boden versunken währenddessen. Aber ich glaube, die müssen das schon auch aushalten und man kann daraus ja auch was Konstruktives machen, denn nur so geht's, wenn man miteinander spricht, kann man auch besser werden und man muss das auch konstruktiv tun, aber man muss auch wirklich den Finger in die Wunde legen an einigen Stellen.
Macht das Thema Datenschutz da einen besonders, hat das da einen besonderen Aufschlag gemacht, so im Sinne von die Opt-out-Lösung, also die Patienten müssen widersprechen, damit ihre Daten nicht genutzt werden. Wurde das thematisiert oder war das gar kein Thema?
Das war zu dem Zeitpunkt kein Thema. Ich glaube, dieses Summit, das war ja, weiß ich nicht, im November oder so. Mhm. Ich kann mich gar nicht genau erinnern. Und diese Opt-out-Regelung, die wurde ja öffentlich erst thematisiert im Dezember. Es wurde schon über Datenschutz geredet, über sichere Verfahren, aber mehr so auf technischer Ebene und nicht auf der rechtlichen, gesellschaftlichen Ebene.
Wo seht ihr denn den Vorteil für die Forschung? Weil ich meine, das geht euch ja nicht anders als mir, dass so eine Patientenakte relativ unstrukturiert ist. Also der Patient kommt mit seinen zum Teil völlig wahllosen Anlässen, die manchmal auch gar nicht medizinisch induziert sind und man tippt das alles so munter rein, was man so erfasst. Und jetzt alleine zum Beispiel die Situation Blutdruck messen würde mir jetzt einfallen. Ich habe viele Patienten, die zu Hause tatsächlich andere Blutdruckwerte haben als bei mir in der Praxis. Und ich habe durchaus einige Patienten, wo ich mich sogar mehr auf die häuslichen Werte verlasse als das, was ich in der Praxis dokumentiere. Und Christian, du hattest davon gesprochen, dass da Apps mit inkludiert werden können, die dann vielleicht Daten reinspielen. Aber grundsätzlich, wie geht man denn da mit so einer Diskrepanz um, wissenschaftlich, wenn die eigenen erhobenen Werte im Grunde genommen so stark abweichen von dem, was der Patient real hat?
Ja, das Interessante ist ja, dass das solche riesigen Datenmengen sind, dass auch unstrukturierte Daten, dass man das mit so Big Data Abfragen auswerten kann. Also ein Punkt, worauf Karl Lauterbach ja auch im Moment total abhypt, ist so die KI-Forschung, also sprich das Ganze mit künstlichen Intelligenz, Algorithmen so auszuwerten. Aber im Prinzip ist es so bei Big Data, man hat so viele Daten, dass man, egal welche Abfrage man quasi starten will, auch genügend strukturierte Daten findet. Ja, und wenn es nur ein kleiner Teil ist, erzeugen die trotzdem eine statistische Signifikanz. Also Beispiel ist jetzt, du willst jetzt sagen, gut, bei einem Patientenklientel, sagen wir zwischen 50 und 60, in den Arztpraxen deutlich höhere Werte als zu Hause, dann kannst du theoretisch das vergleichen mit einem Datensatz, wo alle 50- bis 60-jährigen Patienten, die zu Hause Blutdruck messen und bei denen vielleicht auch Praxisblutdruckmessungen vorliegen, miteinander abgleichen. Dann kannst du sogar rausrechnen, theoretisch, je nachdem wie viel Daten man dann hat, wie viel Prozent da die Abweichung ist in der häuslichen Messung. Du kannst es ja noch mit Nebendiagnosen oder mit Diagnosen noch eingrenzen. Ja, also das ist eben das Interessante an diesen riesen Datenmengen, die da anfallen, dass man immer genügend Daten hat, um eine statistische Signifikanz zu bekommen und dann Erkenntnisse so zu gewinnen. Dass dann viele Daten auch unstrukturiert vorliegen, ist dann quasi in dem Fall nicht mehr so relevant. Das Problem ist bei Big Data auch, dass du so viele Datenmengen hast, dass man als Mensch die gar nicht mehr einzeln durchsehen kann. Und dafür brauchst du dann wieder, und da sind wir jetzt wieder der künstlichen Intelligenz, solche algorithmenbasierten Systeme, die dann diese Daten für dich quasi durchsuchen, aufarbeiten und strukturieren. Ja, also wir könnten ja jetzt in einem unstrukturierten Datensatz zum Beispiel auch, könnte ja jetzt eine KI-Intelligenz Blutdruckwerte erkennen. Das heißt, die werden ja meistens, sind es drei Stellen, ein Querstrich und dann nochmal 2 bis 3 Stellen. Ja, und da kann ja dann irgendwie jemand im Zusammenhang feststellen, also eine KI quasi, ja, das ist hier wahrscheinlich ein Blutdruckwert, den wir hier haben. Ne? Mhm.
Zurück in die Zukunft. Du weißt schon, wie das war. Da war die Zukunft, also wir reden vom zweiten Teil im Film, da war die Zukunft irgendwie eine sehr trashige Angelegenheit. Das war dann so ein bisschen dystopisch eigentlich eher.
Ja, ja, das stimmt. Ja.
Du bist ja jetzt so voll in der Zukunftsvision. Mhm. Marc, siehst du das genauso positiv wie Christian? Ich bin da so ein bisschen skeptischer.
Also ich kann das nachvollziehen, was Christian sagt, aber es ist, glaube ich, für Leute, die jetzt in der Praxis arbeiten, nicht unbedingt der Hauptpunkt. Ich würde das vielleicht mal aufteilen auf 3 Perspektiven, die ich selber einnehmen kann. Einmal als Betroffener von der Pandemie kürzlich, aber auch als ehemaliger Klinikarzt und jetzt Praxisarzt. Wir haben ja am Anfang der Covid-Pandemie haben wir zum Beispiel gemerkt, dass wir zu wenig Register haben in Deutschland. Mhm. Dass wir nicht wissen, Mensch, das und das sind Risikopatienten, wie viele haben wir davon eigentlich in Deutschland? Für solche Dinge, also für Public Health, direkt konkret in der Anwendung, kann das durchaus eine Rolle spielen. In der Forschung ist es ja so, dass wenn man Big Data erhebt, dass das eben auch eher Entwicklungen sind, die noch viele Jahre in der Zukunft liegen. Und in der Zukunft Teil 3 dann vielleicht.
Da sind sie den Western gereist. Ich bin mir nicht so sicher.
Das stimmt, richtig. Von daher bin ich nicht mehr ganz so sicher. Ich habe lange nicht mehr geguckt. Und dann, wenn man an die Kliniken denkt, aus dem Public Health mal raus, in der Direktanwendung, dann ist das natürlich schon interessant, wenn die dann angedockt werden. Im Moment haben sie auch nicht mal einen TI-Connector und sind an den elektronischen Arztbrief oder an das elektronische Rezept angebunden. Aber wenn es mal so ist, ist das natürlich schon interessant, dass man dann weiß, oh, Moment mal, der Patient, der nimmt Antikoagulantien. Also wenn der jetzt hier blutet, dann muss ich vielleicht andere Maßnahmen noch ergreifen und etwas früher handeln. Oder der hat Allergie XY, was man vorher nicht gewusst hat, sofern der Patient entweder bewusstlos oder nicht auskunftsfähig ins Krankenhaus gekommen ist. Genauso auch im Rettungsdienst, in der Notaufnahme und so weiter. Und als Arzt in der Praxis ist es schon auch interessant, dass ich weiß, der Patient hatte schon mal jetzt eine Laboruntersuchung, der hatte schon eine radiologische Untersuchung. Manche wissen das gar nicht so genau oder können es nicht genau sagen. Oder wenn man zum Beispiel wüsste, der Patient hat Over-the-Counter-Präparate in der Apotheke, diese und jene gekauft. Ne? Ein 88-Jähriger, der 50 Packungen Ibuprofen 400 gekauft hat in den letzten Monaten. Das würde ich natürlich wissen wollen. Ich sehe da also Anwendungsmöglichkeiten, aber nochmal, Das muss natürlich sehr gut funktionieren, aber wir brauchen das ganz sicher. Ich glaube, darüber sind wir uns, denke ich, schon alle einig, auch wenn vielleicht die Art und Weise, wie man diese Zukunft sieht, in unterschiedlichen Farben gestaltet sein kann.
Ja, was ich bei der Debatte häufig erlebe, ist halt, dass man so wenig die Entwicklung diskutiert. Also wir bekommen Systeme, die erstmal wenig gut funktionieren und dann optimiert werden müssen. Die Frage ist halt tatsächlich, wo ist genau dieser Kipppunkt, wie gut entwickelt müssen die Programme in der Praxis sein, damit sie uns wirklich die Arbeit erleichtern auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie sehr kann das funktionieren, wenn man im stillen Kämmerchen vor sich hin programmiert. Also irgendwann muss dieser Schritt erfolgen zu uns in den Praxen, der logischerweise immer erstmal ein bisschen holprig ist. Ich fordere zwar auch als Vorsitzender vom Verband immer, dass wir keine Beta-Tester sind, aber wenn ich da mal so skeptisch drüber nachdenke, müssten wir eigentlich tatsächlich definieren, was erwarten wir, was muss die Minimalfunktion sein, damit sie uns in der Praxis zumindest nicht behindert. Wäre so die Frage an euch zwei. Habt ihr da eine Idee, so dass man sagt, okay, also mit diesem Zustand könnte ich jetzt anfänglich leben und mit diesem Zustand kann ich noch gar nicht leben?
Also grundsätzlich fängt es damit an, dass unsere PVS-Hersteller endlich eine vernünftige Testumgebung brauchen dafür. Das ist derzeit nicht gegeben. Das haben wir beim E-Rezept gelernt, dass die Umgebungen eben nur so funktionieren, wie das theoretisch gebaut ist, das System. Und sobald das in die Praxis kommt, sieht man die Probleme, die wir dann in den Praxen auffangen. Also das darf erstens nicht passieren. Und zweitens, Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe, aufgreifen, dass wir eben nicht mehr Bürokratie haben, sondern weniger. Also dass Daten genutzt werden, die wir sowieso erfassen. Und dass es da eine gewisse Automatisierung gibt. Das wären so die beiden Hauptpunkte, die mir einfallen. Wenn das gegeben ist, das heißt also, wenn automatisch das funktioniert, nicht wie bei der EAU, wo der Arbeitgeber bei der Krankenkasse anrufen muss, nach den Daten fragen muss, obwohl die Krankenkasse ja weiß, wer der Arbeitgeber ist. Solche Sachen dürfen nicht passieren. Ansonsten braucht man sich über größere Funktionen wenig Gedanken machen, weil es nicht genutzt werden wird oder zu wenig.
Ja, sehe ich ja auch so. Also wir brauchen tatsächlich einen PVS-Systemhersteller so mit im Boot, dass das Ganze auch in der Praxis ja befüllbar wird. Das wird ja wahrscheinlich unser erster Job sein, den wir machen müssen, dass wir Daten einspielen in die EPA. Und da liegen natürlich, wie Marc schon gesagt hat, die meisten relevanten Daten schon vor. Also sowas wie den Notfalldatensatz, der Medikationsplan, die Dauerdiagnosen, die Laborwerte. Ja, das sind ja alles schon wichtige Befunde, die so eine EPA schon mit einem Basisdatensatz auszeichnen und dann auch schon in der Praxis zu einer Anwendung ja wirklich führen können. Das muss eigentlich ziemlich automatisiert ablaufen. Ja, dafür ist es natürlich wichtig, dass dieser erste Wurf quasi auch nutzerfreundlich ist. Also ich denke, damit steht und fällt die ganze Geschichte, wenn wir nach 10 Minuten schon da sitzen und sagen, ja, also irgendwas sind das für ein Scheiß, dann ist die Sache schon sehr weit zurückgeworfen. Ja, so, das kennen wir von den anderen digitalen Lösungen. Die EAU, wie Marc schon gesagt hat, haben wir auch am Anfang da gesessen, hab gesagt, und jetzt den ganzen, also den ganzen Aufwand habe ich betrieben dafür, dass ich jetzt einen Zettel weniger ausdrucke, ja, und alle Lohnbüros, Steuerberatungen, Personalabteilungen in ganz Deutschland haben monatelang gestöhnt, tun es zum Teil jetzt noch. Das kann so nicht sein. Wir müssen einfach mal, wenn wir eine EPA bekommen und die eingeführt wird, dann muss die nutzbar sein. Ja? Ich meine, da wird auch viel gearbeitet, glaube ich, so Richtung Standardisierung wie gesagt auch Verbände ins Boot holen, um einfach sich anzuhören, wie muss das Ganze funktionieren. Aber wenn das Ganze nicht fluffig läuft am Anfang, wird es nicht komplett, aber wenn das Ganze wieder so eine sperrige Geschichte wird, dann wird es schwierig.
An der Stelle würde ich mal auch eine Frage einwerfen. Da würde ich hier Christian nochmal den Verbandshut aufsetzen wollen, von meiner Seite aus. Und zwar haben wir ja gerade gesagt, wir brauchen weniger Bürokratie. Es ist das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz verabschiedet worden im Bundestag. Und da ist ja jetzt nicht die Rede davon, dass das mit Entbürokratisierung verbunden ist. Das müsste man ja eigentlich fordern, dass solche Gesetze nur dann verabschiedet werden, wenn Bürokratieabbau damit verbunden ist, und zwar ganz konkret. Kriegen wir es denn noch verhindert jetzt? Kommen wir da raus aus der Nummer, wenn wir nicht wollten?
Also ein sehr geschätzter Kollege von mir aus Kassel hat mal die griffige Formel gemacht, man müsste die Gesundheitspolitiker zwingen, für jedes neue Gesetz müssen sie ein altes streichen. Das wäre eine wirkungsvolle Maßnahme zur Entbürokratisierung. Die Digitalgesetze, also Digitalgesetz und das Datennutzungsgesetz, diese beiden Gesetze sind im Dezember verabschiedet, das heißt, die sind durch, und so ein Referentenentwurf, der besteht immer aus zwei Teilen. Das erste ist die Absichtserklärung, was will ich mit diesem Gesetz? Das ist meistens das, was auch in den Medien zitiert wird und was die Politiker zitieren bei ihrem Sprech, und der zweite Teil ist der viel wichtigere. Das sind die Veränderungen, die dann bei uns zumindest meistens das Sozialgesetzbuch 5 betreffen. Ziemlich sperrig und schwierig zu lesen. Und das ist durch. Das ist Gesetz. Das wird jetzt im SGB 5 verankert. Wird jetzt nur noch umgeschrieben und dann wird das im Bundesanzeiger veröffentlicht. Und dann haben wir das tatsächlich so umzusetzen, wie es da steht. Die einzige Möglichkeit wäre, dass der Bundestag das Ganze stoppt, indem er zum Beispiel sagt, die EPA braucht der Bundestag nicht. Aber das ist nicht wahrscheinlich. Ja, das, insoweit läuft das Ganze jetzt. Und es gibt praktisch keinen Weg zurück in die Zukunft, in die Vergangenheit, sondern es gibt nur einen Weg vorwärts, den wir jetzt gehen können. Es sei denn, man könnte den Gesetzgeber dazu bringen, das ganze Vorhaben zu stoppen. Aber da kann man jetzt lamentieren und jammern und mosern. Man muss sich jetzt ganz aktiv in den Prozess mit einbringen. Der Hausärzteverband macht das. Der hat eine eigene Arbeitsgruppe für Digitalisierung, die auch mit der Gematik ganz eng im Austausch ist. Das sind zwei sehr engagierte Kolleginnen, die dem Vorsitz vorstehen. Also es ist nicht nur eine reine Männertruppe. Das wird tatsächlich im Wesentlichen im Moment von zwei Frauen gewuppt. Und Christiane Spörrer und Diana Husemann aus Hamburg. Und die zwei schaffen das tatsächlich im Moment, eine ganze Arbeitsgruppe aufrechtzuerhalten und den Kontakt zur Gematik herzustellen. Und die bringen da auch ganz viele positive Dinge mit ein, aber das braucht halt alles wahnsinnig Zeit.
Wenn wir dann hören, dass also da schon Bestrebungen sind, auch von den Verbänden, sich aktiv mit einzubringen, finde ich das natürlich super gut. Das ist auch das, was nötig ist. Ich finde, es hilft letztlich keinem von uns, was wir auch schon gesagt haben, wenn diese EPA jetzt zwar schnell, aber unausgereift eingeführt wird. Und ich denke, die EPA ist das zentrale Digitalisierungsprojekt im Gesundheitswesen. Das kann ein Gamechanger werden und viele Probleme in der Versorgung lösen und viele Prozesse vereinfachen, aber es ist ein Wurf, der unbedingt dann auch gelingen muss. Und dann haben wir alle Vorteile davon.
Ja, und ich kann auch nochmal wiederholen, dass wir eine Lösung brauchen, die im Prinzip von selbst funktioniert, die auf keinen Fall mehr Arbeit in den Praxen verursacht. Die Mehrarbeiter haben wir gar nicht die Ressourcen letztendlich. Und wir müssen mal anfangen, Daten wirklich richtig konsequent zu nutzen in Deutschland. Ansonsten können wir auch demnächst anfangen, meinetwegen ein Fax-to-EPA-Gateway an das System anzuschließen.
Das ist ein sehr schwieriger Adapter, der ist nicht leicht umzusetzen. Ich wünsche mir von der digitalen Patientenakte eigentlich vor allen Dingen nur, dass sie anwendertauglich ist. Und wir sind die Generation, die diesen Wechsel jetzt bewerkstelligt, ob wir wollen oder nicht. Also wenn man es jetzt anguckt, die ganzen Projekte sind im Grunde genommen festgeschrieben für die nächsten 3 bis 5 Jahre, in denen jetzt stückchenweise die Digitalisierung immer stärker in die Praxen hereinwächst. Und es werden noch ganz viele Baustellen auf uns zurollen und da müssen wir konsequent einfordern, dass das nicht im Wesentlichen auf unseren Schultern stattfindet oder dass wir dafür im Wesentlichen dauernd bezahlen, sondern dass wir tatsächlich hier stärker gehört werden und mehr beteiligt werden an der Umsetzung.
Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank an euch. Das war fand ich echt spannende Diskussion. Ja, unsere Hoffnung ist, glaube ich, dass eine EPA kommt, die technisch so gelöst wird, dass sie nicht nur so ein Datentresor wird, dass sie nutzbar wird, dass sie wirklich eine Versorgungsplattform wird, die den Wandel im Gesundheitswesen mitgestalten kann. In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten noch einen schönen Abend. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Christian Sommerbrot und Marc Hanefeld.
Unser Thema war die elektronische Patientenakte und das Digitalisierungsgesetz. Zurück in die Zukunft, Teil 2.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert. Und ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen auf unserer Webseite, das-arztgespräch.de.
Dort findet ihr dann auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.